Danke, lieber Martin, liebe Victoria und liebe Carina, dass ihr drei seit vergangener Woche als UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt dazugekommen seid. Wir wollen so vielen Menschen wie möglich dabei helfen, die Welt jede Woche besser zu verstehen. Und anstatt an der Welt zu verzweifeln, ein bisschen mehr Überblick und klaren Kopf verschaffen, dann wendet man sich nicht von der Welt ab, sondern findet vielleicht einen eigenen Zugang zu ihr. Und wie ihr uns öfter mitteilt, hat ja schon der eine oder die andere wegen einer Podcast-Folge irgendwo begonnen, sich für andere zu engagieren oder sich weiter zu informieren. Und wenn ihr unsere Mission unterstützen möchtet, dann geht das auf erklärmir.at/support. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Bisexualität und die erklärt uns Julia Shaw. Hallo.
Hallo.
Hallo, liebe Julia oder Julia, sorry.
Fängt schon alles gut.
Fängt schon gut an. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, ich bin Dr. Julia Shaw und ich bin Kriminalpsychologin in London und ich forsche zum Thema Erinnerung und warum Menschen in Anführungszeichen böse Dinge tun. Aber ich bin auch bi und vor ein paar Jahren dachte ich, ich will eigentlich mehr wissen über die Wissenschaft und Geschichte von Bisexualität, weil es immer noch so ein bisschen tabu ist und weil ich immer noch viele Fragen gestellt bekomme. Auch als 38-Jährige denkt man so ein bisschen, in unserem Alter ist das eigentlich angekommen. Aber dennoch fragen mich Freunde und Familie ständig immer noch, was heißt das überhaupt? Heißt das, dass du unbedingt polyamorös bist, dass du mehrere Menschen gleichzeitig lieben musst? Und warum ist es denn überhaupt wichtig? Und ich dachte, wenn es noch so viele Fragen gibt, dann schreibe ich doch ein Buch. Und das habe ich gemacht und das heißt Bi, auf Deutsch heißt es, ich glaube, Bi, das ist, hat einen ganz anderen Namen als im Englischen. Weil auf Englisch heißt es die versteckte Geschichte, Kultur und Wissenschaft von Bisexualität. Und ich habe es auf Englisch geschrieben. Mhm. Aber ich glaube, auf Deutsch heißt es, wie heißt es auf Deutsch? Also Liebe entdecken, sowas. Wie Liebe entdecken? Vielfältige Liebe entdecken, so heißt das.
Unsere HörerInnen müssen wissen, dass du gerade auf einer Buchtour bist mit einem anderen Buch, das heißt Green Crime. Das heißt, es ist sehr verziehen, dass du den Buchtitel auf Deutsch setzt.
Das ist richtig. Ich bin voll im Green Crime-Modus. Genau, ich habe gerade ein Buch geschrieben und veröffentlicht über UmweltverbrecherInnen und die Psychologie von den Tätern von Umweltverbrechen. Also im Moment ist für mich mein Anliegen Crime, True Crime, aber grün. Aber Bi war so das Außensetzerbuch, das andere Buch, das ich geschrieben habe vor ein paar Jahren.
Julia, ein paar dieser Fragen, die du jetzt schon erwähnt hast, möchte ich dir auch stellen. Aber vorneweg, so ist es etwas sehr Persönliches, intime Sexualität. Wie ist es dir damit gegangen, weil du schreibst doch sehr persönlich, du schreibst auch ein paar persönliche Anekdoten von Familientreffen zum Beispiel. Wie ist es dir damit gegangen, so groß in die Öffentlichkeit zu gehen mit diesem Buch?
Ich finde es interessant, dass du sagst, es ist so persönlich und so intim. Ich finde das nämlich nicht. Mhm. Ich glaube, dass andere das so empfinden, aber ich empfinde das nicht so. Genauso wie ich es nicht intim und persönlich finde, dass ich eine Frau bin. Also klar kann ich aus der Perspektive einer Frau über sexuelle Belästigung zum Beispiel ein Buch schreiben. Mhm. Aber es das heißt ja nicht nur, weil ich mich dem Thema widme, wie Frauen oder das, ne, was Frausein heißt, das ist nicht unbedingt für mich intim. Aber, oder als Wissenschaftlerin, ich meine, ich habe ja mehrere Identitäten, wie wir alle. Aber auch da, klar, will ich dem Leser oder der Leserin auch ein bisschen mitgeben von mir, weil wenn ich will, dass die Leser sich öffnen, finde ich, muss das schon ein bisschen teilen und zeigen, ja, ich bin auch eine von euch und da, traut euch und guckt mal, wie es mir auch geht. Vielleicht habt ihr ja da auch Anhangspunkte. Also für mich sind diese Momente, die sind eigentlich immer in meinen Büchern. Also ich habe immer so ein paar persönliche Vignetten. Mhm. Klar sehen die anders aus in einem Buch über Sexualität als bei Green Crime zum Beispiel. Aber ich finde nicht, dass es intim ist. Und es ist ja auch sehr wissenschaftlich. Also es sind ja wahnsinnig viele Studien drin, viel Geschichte, viele Menschen, die wir kennenlernen. Und es geht halt um dieses Thema, was ist das für eine Identität? Wie viele Menschen lieben mehrere Geschlechter? Und wie sehen die Beziehungsstrukturen aus?
Mhm. Du hast schon gesagt, die Frage wird dir manchmal gestellt oder wurde dir manchmal gestellt, vielleicht jetzt nicht mehr nach dem Buch, ich weiß es nicht. Was heißt das denn, Bi? Beantworte uns die bitte mal.
Bisexualität ist die sexuelle und oder romantische Anziehung zu mehreren Geschlechtern. Also das kann eine Anziehung zu Männern und Frauen sein, das kann eine Anziehung sein zu Männern, Frauen und nicht-binären Menschen, das ist transinklusiv. Also das heißt einfach, dass man mehr als ein Gender gut findet.
Mhm. Was ich an dem Buch liebe, ist, dass du auch sehr stark ausholst in der Geschichte. Geht es auch so ein bisschen um die Erfindung der Heterosexualität, was ganz spannend ist. Und du beschreibst da, zitierst David Halperin, wenn ich ihn richtig ausspreche, der sagt so, sexuelles Verhalten, also Sex per se hat keine Geschichte, weil der ist eine Konstante. Menschen und ganz viele Lebewesen haben es schon immer auf alle möglichen Arten miteinander getrieben. Aber Sexualität, also die Identität, die eigene Identität, die man bildet aufgrund des sexuellen Verhaltens, das hat eine Geschichte. Und so schreibst du dann auch so von der Erfindung der Heterosexualität. Kannst du uns da mal ein bisschen mit uns gemeinsam zurückgehen in die Geschichte und über das Nachdenken über Sexualität?
Ja, gerne. Also Mitte des 19. Jahrhunderts gab es den Begriff zum ersten Mal Heterosexualität und Homosexualität. Und hetero gab es nur als Begriff, weil der Mensch, der für die Rechte von schwulen Menschen kämpfte, anonym damals natürlich, könnte man sagen, er hat halt gedacht, okay, wir brauchen ein Wort für Menschen, vor allem Männer, die gerne mit Männern zusammen sind. Und er hat gedacht, homo, also so eins, gleich. Daher kommt homo gleich. Und hat er gesagt, okay, da haben wir halt Homosexualität. Und das heißt, man braucht aber dann auch eine Beschreibung für Menschen, die nicht so sind. Und dann hat er gesagt, okay, dann sind das die Heterosexuellen. Anders, also die ein anderes Geschlecht mögen als sich selbst. Und daher kommen die Wörter. Also ich finde es auch interessant und fast lustig, dass die Geschichte von auch diesem Wort Homosexualität und Heterosexualität, dass Heterosexualität erfunden wurde von einem wahrscheinlich schwulen Mann, der für die Rechte von schwulen Menschen kämpfte. Aber von da an gibt es halt auch WissenschaftlerInnen und auch Psychologinnen und Mediziner, die mit diesem Wort dann was anfangen konnten. Und man sieht seitdem ungefähr, dass dann halt dieses Wort homosexuell benutzt wird. Und auch ziemlich schnell danach kommt das Wort bisexuell. Und ich glaube, das überrascht Menschen, weil man denkt so ein bisschen, ach ja, so bi, das hat man seit den 70ern irgendwie. Aber das stimmt nicht. Das hatte man mindestens in der Wissenschaft schon seit ungefähr 1899, ganz spät im 19. Jahrhundert. Und der Havelock Ellis ist einer der Forscher, der da das Wort schon benutzt hat in seinen Studien. Und politisch ist natürlich auch wichtig, wie sich die Identität geformt hat, weil die Mediziner und die Wissenschaftler haben das benutzt als Beschreibung für andere. Auch wenn man zum Beispiel sagt, hier dieser Mensch, dieser Patient, dieser Straftäter war auch ganz klassisch, ist angezogen an Menschen, dasselbe Geschlecht wie er selbst. Aber dann kamen halt die bisexuellen Menschen dazu. Ah, okay, es gibt auch Menschen, die halt beides mögen oder mehrere Geschlechter mögen. Und dann kam erst später, so nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde das mehr so zur Identität. Und dann wurde es mehr politisch, weil es dann halt auch den Kampf für unsere Rechte gab.
Und wie wurde es mehr zu einer Frage der Identität? Was ist da vor sich gegangen?
Da war es dann nicht nur ein Etikett, das andere einem gegeben haben, wie Mediziner zum Beispiel, sondern dass man sich selbst auch gegeben hat. Man hat dann gesagt, ich bin homosexuell oder ich bin bisexuell. Und von da an fängt so ein bisschen die moderne Geschichte an, weil wir kennen das eher so als Pride March, also als Christopher Street Day, nennt man den in Köln zum Beispiel. Man geht auf die Straßen, man kämpft für Rechte, es geht um Heiraten, es geht um nicht belästigt werden im Arbeitsplatz und dass man halt nicht Diskriminierung erfährt und dass es dafür Rechte oder dagegen Rechte gibt. Und das hat man dann auch politisch adoptiert, dass wir das öffentlich sagen, um einander zu finden, um zu mobilisieren und um für unsere Rechte zu kämpfen. Und das ist heute immer noch.
Also es ist schon mal was Spannendes, was ich mir mitnehme. So das Wort Heterosexualität oder der Begriff kommt von einem wahrscheinlich homosexuellen Menschen.
Und gibt es erst seit 1850 ungefähr. Mhm. Ja.
Und jetzt kämpfen ja viele Menschen dafür, dass man wegkommt. So, es gibt so eine gewisse Norm, also normal hetero zu sein, alles andere davon ist eine Abweichung. Ist das auch etwas, was dann erst so im 19. Jahrhundert gekommen ist oder was hat es damit auf sich?
Oh, es ist schwierig zu sagen. Also es gab schon immer in unterschiedlichen Kulturen und zu unterschiedlichen Zeiten Menschen, die natürlich homosexuell waren und entweder eine Präferenz hatten für Menschen, die dasselbe Geschlecht hatten wie sie selbst oder die ausschließlich angezogen waren zu Menschen, die so waren, dasselbe Geschlecht waren. Aber es war natürlich für eine lange Zeit, könnte man sagen, unmöglich, einfach queer zu sein oder halt homosexuell auch zu leben. Und man hatte halt als schwuler Mann oder als schwule Frau, als lesbische Frau, hatte man trotzdem einen Mann oder eine Frau. Und das ist die sogenannte compulsory heterosexuality. Das ist die gezwungene Heteronormativität. Dass man halt nach außen hin und gesellschaftlich immer noch eine Familie hat, weil das ist die Norm. Aber man halt privat vielleicht ein anderes. Also man benimmt sich anders. Und manchmal haben sich da lesbische und schwule Menschen gefunden und dann ein Abkommen gehabt. Und manchmal war das einfach eher geheim. Aber die Idee, dass Heterosexualität die Norm ist, klar gibt es das eigentlich schon lange, aber das heißt nicht, dass Abweichungen immer so als so empörend, als so negativ empfunden wurden, wie sie dann auch zum Beispiel während des Zweiten Weltkriegs, da war ja dann plötzlich wieder Thema homosexuelle Menschen einsperren und alle Rechte wegnehmen, weil das ist total pervers und diese Idee der Perversion, das schwankt. Also das kommt immer wieder, aber ist nicht durchgehend gleich. Und im Moment zum Glück sehen wir ja vor allem in Ländern wie Österreich, dass insgesamt sind wir in einem besseren Ort angelangt wie vor vielen, vielen, also wie in eigentlich allen vorherigen Jahrzehnten.
Jetzt gibt es ja auch viel Backlash dagegen. Also manchmal, wenn man Twitter oder andere Social Media aufmacht, hat man das Gefühl, geht vielleicht wieder rückwärts. Gleichzeitig gibt es auch sehr viel Sichtbarkeit verschiedenster sexueller Orientierungen. Und mit Trump und Co., wenn man nach Ungarn blickt, teilweise nach Polen, muss man da so ein differenziertes Bild zeichnen? So in manchen Regionen geht es wieder in eine andere Richtung? Oder
Es gibt nicht so viele Länder, wo es wirklich rückgängig gemacht wird, in dem Sinne, dass Menschen, die bi sind, oder queer sind oder homosexuell sind, es gibt nicht so viele, die jetzt zum Beispiel sich selbst plötzlich nicht mehr so bezeichnen würden oder über sich selbst so denken würden. Und das ist auch das Gute an Identitäten, ist, dass man kann sie halt haben, man muss ja nicht die ganze Zeit drüber sprechen. Man kann es, das ist auch politisch manchmal gewollt, manchmal nicht, aber das heißt ja nicht, dass die Menschen selbst sich ändern. Und ich glaube, sobald man diese Türen aufmacht, diese Möglichkeiten, dass man doch freier lieben kann, anders auch leben kann, ich glaube, diese Türen kann man sehr schwer wieder schließen. Und klar gibt es manchmal politische Regierungen, die das machen möchten und die das tun, das wissen wir auch. Aber in vielen Ländern fühlt sich das oft mehr so an, als es ist. Auch die Rechte in Österreich, die sind immer noch da. Also wir haben für diese Rechte gekämpft und sie bleiben. Und bis diese weggenommen werden, finde ich, ist auch, nur weil man im Internet zum Beispiel hört, dass es Menschen gibt, die anti-queer sind und die das nicht mehr in Anführungszeichen hören können. Das heißt zum einen nicht, dass das die Mehrheit bezeichnet. Das tut es nämlich nicht. Das sind nur die lauten Menschen. Und da muss man immer aufpassen, dass man nicht zu sehr den lautesten Menschen zuhört und stattdessen auch in der Familie zum Beispiel fragt, wie siehst du das denn?
Also da sind wir einen ziemlich langen Weg gegangen, sehr viel Fortschritt.
Ja.
Sehr schön, wenn man das auch mal hat. Genau, und du beschreibst im Buch nämlich auch so nach dem Zweiten Weltkrieg war zum Beispiel Sodomie, so wurde das genannt, also Sex, der nicht dazu da ist, ein Kind zu erzeugen, beschreibst du. Also zum Beispiel Analverkehr war einfach auch in Österreich noch lange ein Verbrechen, wo man sich denkt, was geht das den Staat an? Was geht meine Sexualität den Staat an? Aber zum Beispiel beschreibst du auch, der berühmte Informatiker Alan Turing ist verurteilt worden wegen Sodomie. Ja.
Genau. Und da sieht man auch den Einfluss von der Kirche und von religiösen Ideen. Also die Idee, dass es halt moralisch auch ein Problem ist, ethisch ein Problem ist, wenn zwei Männer zusammen sind, dann, das sieht man dann halt auch in der wie die Gerichte verfasst sind. Und dementsprechend, da sieht man auch, glaube ich, dass Kirche halt immer weniger eigentlich zu tun hat mit den Gesetzen, die wir haben. Und man halt diesen Einfluss, der wird schwächer. Und Ethik wird anders bestimmt einfach. Und Sodomie, es war auch vor dem Zweiten Weltkrieg schon ein Thema, so wurde das vor allem genannt. Und dementsprechend war es auch vor allem wichtig, was Männer anging. Also Frauen, die mit Frauen Sex hatten, das hat der Staat so ein bisschen gedacht, ja, ist ja zum einen kein echter Sex und zum anderen, das interessiert uns jetzt nicht so sehr. Mhm. Aber da ging es eher darum, haben die Frauen Kinder? Weil wenn sie keine Kinder kriegen, dann sind sie wieder asozial. Mhm. Also es sind halt andere Ideen und Ideologien, die Männer und Frauen auch betreffen in diesem Kontext.
Warum in dieser Denkweise ist es kein echter Sex zwischen zwei Frauen, weil echter Sex braucht einen Penis?
Richtig. Oder? Das ist tatsächlich immer noch in vielen Ländern, auch in England zum Beispiel, die Definition von Vergewaltigung ist ein Mann und eine Frau. Es braucht einen Penis. Mhm. Und da gibt es natürlich viele Menschen, die sagen, naja, stimmt das oder ist das eine Definition? Und ich glaube, es gibt andere Akten, die dann ähnliche Konsequenzen tragen, auch juristische Konsequenzen. Aber es ist schon stark beeinflusst von dieser Hetero-Idee, dass, was Sex ist. Und natürlich viele queere Menschen hinterfragen das.
Mhm. Du gibst nicht nur spannende Geschichte der Bisexualität, sondern auch der Sexualforschung. Und da ist ein wichtiger Name, den man kennen sollte, Alfred Kinsey und die Kinsey-Skala, von der, glaube ich, viele schon mal gehört haben. Was ist die Kinsey-Skala?
Die Kinsey-Skala ist eine Sexualitätsskala, die Alfred Kinsey erfunden hat. Er hat sie benutzt, weil er klassifizieren wollte, wie Menschen Attraktionen und Sex hatten mit anderen Geschlechtern. Also er wollte als Wissenschaftler einfach Leute einordnen. Und es wurde ihm ganz klar von Anfang an, und er hat Forschung gemacht vor dem Zweiten Weltkrieg und dann danach. Und er hat dann Ende der 40er Jahre hat er sein erstes großes Buch rausgebracht und dann in den 50er Jahren hat er sein zweites. Das erste heißt Studies in the Sexual Behavior of the Human Male. Also die Studien in Sexualverhalten des menschlichen Männchens. Und das heißt so, weil er ist Biologe. Also deswegen musste er auch schreiben, Menschen, nicht andere Tiere, weil er hat eigentlich andere Tiere studiert. Mhm. Und hat auch ähnliche Studien dann mit Menschen gemacht, die man eigentlich mit anderen Tieren machen würde. Nur, dass man natürlich Menschen fragen kann. Was denkst du denn? Was empfindest du? Wen findest du attraktiv? Warum? Wie verhältst du dich? Und er hat ganz klar gemerkt, von Anfang an, dieses Binäre, diese Idee, dass einfach man ist entweder hetero oder homo, macht überhaupt keinen Sinn, weil das sind die meisten einfach nicht. Mhm. Und er hat dann eine Skala entwickelt von 1 bis 6, wo man dann von komplett homosexuell bis komplett heterosexuell einordnen kann, wo bin ich? Und, oder war es 0 bis 6? Es gibt nämlich auch den Kleingrid. Weil ich gucke mein eigenes Buch kurz. Da ist nämlich die Skala aufgezeichnet. Ich sehe, du hast ganz viele Notizen gemacht.
Mhm, natürlich.
Sehr gut.
Ich bereite mich gut vor.
0 bis 6, genau. Und die Kinsey-Skala ist nämlich 1 bis 7. Und das hat immer in meinem Kopf so ein bisschen. Mhm. Aber genau, also die homosexuell für Kinsey war 0 bis 6 und 0 war 100% heterosexuell und 6 war 100% homosexuell. Was ich auch lustig finde. Das sind 0, also so gar nichts, ist hetero. Ist so ein bisschen andersrum, als die meisten das vielleicht klassifizieren werden. Und der hat halt rausgefunden, dass die meisten Menschen, vor allem die meisten Männer, mitten in der Skala irgendwo sind. Also nicht 100% hetero oder 100% homo. Mhm. Und dementsprechend bi sind. Mhm. Und er meinte, dass es doppelt so viele Männer gibt wie Frauen, die bisexuell sind. Was viele heute überraschen würde, weil die Annahme und auch die Statistik ist andersrum. Also heute sagt man, es gibt doppelt so viele Frauen, die bi sind als Männer und die sich selbst so bezeichnen würden und oder die sich so verhalten. Und bei ihm war es auch ganz klar, es gab wenige, wenn überhaupt jemand, der sich als bi identifiziert hat Ende der 40er Jahre, aber sehr viele Menschen, die sich so verhalten haben. Mhm. Und da ist auch so diese Identität und Verhalten nochmal unterschiedlich.
Ja. Aber das war so in der Forschung ein wichtiger Durchbruch, um ein bisschen so den Blick auf Sexualität und Identität zu weitern. Und du schreibst auch, Kinsey war jemand, der mit Respekt für alle verschiedenen Verhaltensweisen gearbeitet hat, wie, also gab es ja viele Forscher, Forscherinnen davor, oder wahrscheinlich hauptsächlich Forscher.
Forscher, ja.
Die ganz klar wussten oder gedacht haben, was jetzt gut und was schlecht ist davon.
Ja. Richtig, und Kinsey hat ganz viele Artikel geschrieben, auch ganz viele Kritikartikel geschrieben, wenn andere Forscher ihre Forschungen rausgebracht haben und gesagt haben, wir teilen, auch bei Tieren hat er schon Kritik gehabt, dass die Tiere, die Giraffen sind alle entweder hetero oder homo, hat er gesagt, das ist ein menschliches Konstrukt, das ihr da draufsetzt. Das ist subjektive Wahrnehmung von dem, was wirklich in der Welt passiert. Und das hat mich auch stark beeinflusst, diese Idee, dass wenn wir sagen, oh ja, aber die Welt sieht doch einigermaßen heterosexuell aus, ist das die Wahrheit oder ist das die subjektive Wahrheit, weil uns alles so verkauft wird? Mhm. Das ist die Norm. So soll es aussehen. So sieht eine Familie aus. So sieht eine Beziehung aus. So sieht Liebe aus. So sieht Sex aus. Das sind alles Vorgaben. Und er hat gesagt, wenn man sich die Tiere anschaut, das ist einfach nicht die Norm. Und ganz viele Tiere sind etwas flexibler, als man vielleicht erwartet. Und ganz viele Tiere sind auch bi im Verhalten. Und ganz viele Menschen auch.
Mhm. Ja. Total spannend. Ich fand das auch den biologischen Teil vom Buch extrem augenöffnend. Auch zum Beispiel der Vergleich mit den Bonobos, mit den Menschenaffen, die, jetzt habe ich mir das irgendwo aufgeschrieben in meinen Notizen, die es kreuz und quer miteinander treiben.
Ja.
Und aber jetzt bleiben wir mal so bei der Biologie, weil das ist ja etwas, was, glaube ich, viele, die jetzt zuhören, so, okay, der Mensch soll machen, was er möchte, aber irgendwie so evolutionär oder biologisch, Sex ist dazu da, sich fortzupflanzen, sonst würden wir irgendwie alle aussterben. So gern, also kommt man da nicht irgendwo so in einen biologischen Relativismus rein? Erklär uns das mal, was du meinst, dass das so menschliche Erfindungen sind.
Also dass nur, dass das Weibchen und Männchen zusammenkommen, auch zum einen nur um zu reproduzieren oder um Kinder zu kriegen oder weil das Einzige ist, was sie gut finden, sieht man ja bei sich selbst vielleicht, dass das nicht stimmt. Also, man hat vielleicht nicht immer nur den Drang, sich fortzupflanzen. Es gibt auch andere Gründe, warum man Sex hat und bei Tieren genauso. Und wen wir attraktiv finden, das hängt ja auch von vielen Sachen zusammen, von vielen Sachen ab. Und das, weil bei Bisexualität, was halt die meisten Forschenden in unterschiedlichen Bereichen, also ich habe auch, als das Buch erschienen ist, habe ich Zoologen getroffen, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, im Zoo sieht man das auch, also ganz klar, bei eigentlich allen Tieren, dass es ganz viele bisexuelle Tiere gibt, die sich bi verhalten. Und da könnte man doch sagen, ah ja, aber das macht doch gar keinen Sinn. Warum verschwenden die Energie? Ja, weil Sex und Beziehung und Zusammenkommen doch schön ist und für Tiere doch genauso. Und manchmal ist es viel adaptiver, wenn man zum Beispiel mehr Frauen oder mehr von einem Geschlecht in einem Jahr hat. Bei Vögeln sieht man das ganz krass. Wenn es ganz zum Beispiel 60% oder 70% Frauenvögel in einem Jahr gibt, dann setzen sich die Frauen zusammen und nesten zusammen. Weil sie dann halt auch, genauso wie wir, wenn wir einen Haushalt haben, das teilen und auch zusammenkommen. Und es ist auch schön. Und wenn sich das dann wieder aufteilt, dann manche von diesen Vögeln gehen dann zu den Jungs. Aber bei den Jungs genauso. Wenn es viele Jungs gibt nur, dann nesten sie zusammen.
Mhm.
Also man könnte sagen, und das sagen inzwischen auch ganz viele Menschen in der Tierforschung, dass Bisexualität ist die adaptivste Version. Weil man kann sich ja auch fortpflanzen, aber man hat halt auch die Möglichkeit, flexibel zu sein, indem wie ein Haus aussieht und indem wie wir zusammenarbeiten als Gesellschaft, aber auch im kleinen Kreis als Familie.
Mhm. Das finde ich so spannend, wenn man so darauf blickt, weil du dann schreibst so, man sollte eigentlich nicht die Frage stellen, warum gibt es Bisexualität, sondern eher, warum gibt es biologisch gesehen hetero.
Oder Monosexualität, genau. Mhm. Warum gibt es Menschen, die nur ein Geschlecht gut finden, richtig?
Mhm.
Genau.
Hast du eine Antwort darauf?
Also in der Tierwelt gibt es selten, ist die Antwort. Und in der Menschenwelt auch. und ja, ich glaube auch, sobald man sich als bi identifiziert oder als queer und das anderen sagt, merkt man zum ersten Mal, wie viele Menschen, vielleicht auch die man kennt, in einem Umfeld es auch sind. Und es vielleicht nie gesagt haben, weil sie sich nicht getraut haben oder weil sie dachten, das ist zu persönlich, zu intim. Und ich glaube, wir unterschätzen massiv, wenn wir nicht in der queeren Welt sind, wie viele queere Menschen es wirklich gibt und die wir kennen und die wir lieben und die ihr Leben halt so leben.
Mhm. Ich erinnere mich gerade so an Diskussionen mit Freunden in meiner Jugend, wo, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee kam, aber es ging so ein bisschen um Männlichkeit, es war eine Männergruppe und ich wurde so verlacht, weil ich habe damals gesagt, ich glaube, die meisten Männer sind bi, aber wir sind alle so homophob aufgewachsen. Ich bin wirklich sehr homophob aufgewachsen. Also schwul, dass ich schwul nicht mehr als Schimpfwort sage oder dann denke, hat mich mein halbes Leben gekostet, das zu verlernen. Und ich weiß noch, wie ich verlacht wurde dafür. Aber ist es tatsächlich so? Und es hören jetzt viele Leute zu, ganz viele werden sich als hetero identifizieren. Ist es so, sind die meisten in Wahrheit bi, wenn man diese ganzen menschlichen Erfindungen und Normen weggeben würde, wenn man ganz frei sein würde, wären die meisten zumindest ein bisschen bi?
Ich meine, es kommt immer darauf an, wie man die Frage stellt. Mhm. Also wenn man Menschen zum Beispiel fragt, bist du bi, sagen, ich glaube, immer noch nur so 7%. Ja. Bei jüngeren Gruppen ist es durchaus höher, die Nummer. Andere Identifikationen wie queer, das ist breiter, das ist so ein bisschen halt nicht hetero, aber irgendwas anderes, ist durchaus breiter. Und innerhalb der queeren Community ist Bisexualität die größte sexuelle Minderheit. Das heißt, es gibt mehr bisexuelle Menschen als lesbische Menschen oder schwule Menschen. Aber, und das ist das, was halt, wo ich möchte keinem sagen, wie er oder sie sich identifizieren soll. Mhm. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Menschen, die das Wort hetero benutzen, wenn man sie fragt. Manchmal auch homosexuell, das finde ich auch immer spannend. Und wenn man sie dann aber fragt, hast du dich denn schon mal verliebt in oder hast du schon mal attraktiv gefunden, das gleiche Gender, sagen ganz viele, ja, also es gab doch mal eine Situation. Oder auf der Uni habe ich doch mal irgendwas erlebt. Oder ich habe mich mal an meine Freundin oder meinen Freundinnen verknallt. Oder ich finde diese Stars im Fernsehen sehr attraktiv. Oder wenn ich Pornos schaue, dann sind sie halt auch manchmal schwul. Und ich glaube, da, sobald man das so ein bisschen aufmacht, sieht man ganz oft bei vielen, ja, also so ein bisschen hätte ich schon auch mal Lust oder hatte ich auch schon mal was. Und ich glaube, das ist so das, was ich möchte. Ich möchte nicht Menschen sagen, was sie tun sollen, aber ich möchte, dass Menschen in sich selbst die Möglichkeit sehen, dass das Geschlecht vielleicht nicht das Ausschlaggebende ist, in dem man sich verlieben kann. Und wenn man Menschen, auch die sich als hetero bezeichnen, wenn man sie fragt, wenn du die richtige Person treffen würdest, glaubst du, du könntest dich verlieben. Aha. Und da sagen inzwischen, glaube ich, 30% in Umfragen, sagen ungefähr 30% der Menschen ja. Und ich glaube, das ist genau das, was ich eigentlich möchte. Ich möchte einfach, dass Menschen nicht blind gegenüber möglicher Liebe sind. Mhm. Weil ich finde das sehr schade. Und es ist eh schon schwer genug, sich zu verlieben oder Menschen attraktiv zu finden. Und dementsprechend ist es doch toll, wenn man sich öffnet für die Möglichkeit.
Mhm. Ja, ich habe mich in deinem Buch sehr ertappt gefühlt mit diesem Denken, so entweder hetero oder homo. Mhm. Also auch, wie ich dann so drüber nachgedacht habe, okay, wen kenne ich eigentlich? Also ich glaube, ich kenne keinen einzigen Bi-Mann, das ist mal das Erste. Ich lebe in Wien, ich lebe in sehr progressiven Zirkeln. Ich kenne keinen einzigen Bi-Mann und wenn ich, also Bi-Frauen kenne ich schon, aber wenn ich dran denke, auch in der Politik oder bekannte Musiker oder sonst Menschen in der Öffentlichkeit fallen mir natürlich viele homosexuelle Menschen ein, viele hetero oder viele, wo ich es nicht weiß. Aber Leute, von denen man weiß, der ist bi oder die ist bi, fällt mir überhaupt niemand ein. Und das ist schon sehr erstaunlich, wenn es, wie du sagst, die größte sexuelle Minderheit eigentlich ist. Ja. Mhm. Also spielt ein großes Schattendasein noch immer.
Ja, noch immer. Und es wird besser. Also man sieht auch zum Beispiel auf Netflix zum Beispiel, dass es mehr Serien gibt, wo es Bi-Protagonisten gibt, die auch das Wort benutzen. Das war nämlich auch eine Zeit lang. Dann gab es mal eine Bi-Figur, vor allem in so Vampir-Doku, Vampir-Serien. Da durfte man Bi sein, weil es auch mit so diesem Bösen, dieser Unterwelt irgendwie verknüpft war. Und es gibt so ein paar berühmte Menschen wie Angelina Jolie, mit der ich aufgewachsen bin. Sie war berühmterweise schon damals Bi. Miley Cyrus ist pansexuell, ist auch unter dem Begriff Bi könnte man sie auch tun. Und pansexuell ist halt ein anderes Wort eigentlich nur für Bisexualität. Mhm. Und ja, aber es ist richtig. Die meisten Menschen, wenn sie drüber nachdenken, denken, kann ich eigentlich jemanden nennen? Und ich freue mich, dass es sich ändert und dass man mehr sieht, Repräsentation sieht. Aber immer noch ist es die Minderheit. Also es ist auf jeden Fall nicht repräsentativ von den Menschen, die es wirklich sind. Und auch du, wenn du sagst, ich kenne keinen Bi-Mann, du kennst definitiv einen Bi-Mann.
Ja.
Die Frage ist...
Jemand, der sich so identifiziert. Also
ja,
offen,
ja, das ist die Frage. Mhm. Jemand, der sich so benimmt. Und das ist halt das, was immer noch schwierig ist, vor allem bei Männern. Das Wort ist immer noch irgendwie dreckig, das ist noch... Es ist nicht ganz homosexuell, also zählt es nicht, aber es ist auch nicht straight. Also ist es dann doch eher wie homosexuell sein. Mhm. Und das will man, wenn man vor allem diese internalisierte Homophobie hat, denkt man, ja, aber bloß nicht homosexuell. Und bei Frauen ist es schon mehr erlaubt, bi zu sein. Und da gibt es eine feministische Perspektive zu, die sagt, dass Frauen dürfen bi sein, weil wir ja dann immer noch Sex mit Männern haben. Und vor allem, weil dann direkt so diese Porno-Gedanken kommen, dann haben wir halt Frauen mit Männern und Sex mit Männern und Frauen, aber immer für den Mann. Und bei Bi-Männern ist es halt anders. Und da ist es so die Idee, dann ist dieser Mensch schwul und das ist irgendwie eine Attacke.
Ja.
Und da müssen wir noch viel dran arbeiten, dass diese Stereotypen sich ändern. Aber auch da sieht man, glaube ich, in jüngeren Generationen gehen schon Menschen auch anders um mit diesen Begriffen und mit diesen Stereotypen.
Ich finde es nämlich gerade so spannend, weil während ich das gesagt habe, habe ich mich eigentlich schon selber ertappt, weil du, über das haben wir jetzt noch nicht geredet, es gibt neben der Kinsey-Skala auch das Kleingrid.
Steh, du hast es ausgefüllt.
Ich habe es ausgefüllt.
Du hast eine Hausaufgabe gemacht.
Ja. Ich fand es auch sehr, sehr spannend, das zur Selbstreflexion zu nutzen. Und ich identifiziere mich als hetero. Ich hatte noch nie was mit einem Mann, ich habe noch nie einen Mann geküsst. Aber wenn es so darum geht, zum Beispiel in Fantasien, hatte ich schon. Mhm. Gibt es Männer, die ich attraktiv finde? Ja. Gibt es Männer, mit denen ich enge, emotionale, intime Bindung habe? Ja. Und wenn es dann eigentlich so nach diesem kleinen Grid gehe, gehöre ich ja selber dazu. Ja. Habe mich aber noch nie selber so gesehen. Mhm. Ja. Und kannst du mir darüber ein bisschen erzählen? Weil das eine ist ja einfach sexuelles Verhalten, aber klein beschreibt halt da gleich 7 verschiedene Kategorien und zeigt halt, das ist irgendwie alles komplex.
Genau, also Fritz Klein war ein Forscher in Kalifornien in den 70er Jahren und er hat vor allem queere bisexuelle Männer studiert. Er war Therapeut und hat Psychoanalyse gemacht mit Männern, vor allem Bi-Männern, aber auch Bi-Frauen. Und er hat halt auch schnell gefunden, dass die Kinsey-Skala ist zwar nützlich, aber im therapeutischen Kontext reichte das nicht. Also hat er eine neue Skala basiert auf dem kleinen Grid, hat er kreiert. Und es sind halt 7 Faktoren, wie du gesagt hast. Und dann, und nicht nur das, sondern in Vergangenheit, dann jetzt, wie man das jetzt einschätzen würde und wie man das Ideal hat. Und das finde ich auch so interessant. So, was hättest du denn gerne als Antwort für diese unterschiedlichen Sachen? Also zum Beispiel, hat man einen eher hetero- oder homosexuellen Lifestyle? Also hat man eher Freunde, die hetero oder homo sind? Und dementsprechend dann auch in der Vergangenheit, jetzt und ideal. Weil man kann ja sagen, dass mein Ideal ist anders als das, was ich erlebe. Ich möchte eigentlich mehr queere Freunde oder weniger queere Freunde haben. Und dann war es halt auch bei Sexualverhalten natürlich, dass es das easy ist. Aber auch da kann es ja anders sein, was man in der Vergangenheit gemacht hat, was man heute macht und was man als Ideal sehen würde. Ich habe auch ganz viele oder einige männliche Freunde, die sagen, idealerweise wäre ich bi. Oder idealerweise hätte ich mehr Anziehung zu Männern. Und das ist auch schon so ein interessanter Gedanke, über den wir irgendwie gar nicht so richtig denken gesellschaftlich, obwohl den ganz viele Menschen haben. Und Klein wollte das halt, weil er arbeiten wollte in dem, was man jetzt hat oder jetzt ist und was das Ideal ist. Weil der Unterschied zwischen denen, wenn man zum Beispiel eine 1 eingegeben hat bei einem und eine 7, also ideal ist, ich bin queer, ich bin 100% homosexuell, war wahrscheinlich nicht meistens der Fall, meistens war andersrum, ich bin idealerweise 100% heterosexuell. Und aber ich bin jetzt bin ich eine 4, also ich bin bi, dann kann man halt darüber sprechen. Warum? Warum ist dein Ideal heterosexuell? Und da hat er halt gefunden, dass die Therapie sehr nützlich ist in diesen Zwischenmomenten und dass man das halt übereinstimmend bringt. Für ihn war ganz klar, er war nicht dafür da, dass wir alle Menschen, die queer sind, nicht mehr queer machen, was ja ganz viele Menschen damals auch gemacht haben. Ja. Also man kam halt schwul rein und ging straight wieder raus. Und das hat er halt gesagt, nee, das will ich nicht. Ich will eher unterstützen Menschen in ihrer echten Identität und auch andersrum dann zeigen, wie können wir das Ideal bi oder queer machen und nicht hetero.
Reden wir noch ein bisschen über Männlichkeit und Bisexualität. Es ist ja recht naheliegend, dass es wahrscheinlich ähnlich viele Bi-Männers wie Bi-Frauen geben muss. Aber Männer tun sich sehr schwer damit im Durchschnitt. Nicht alle, aber viele von uns tun sich sehr schwer damit, so wenn man auch aufgewachsen ist, so mit, wenn man gerne Rap gehört hat wie ich, so mit dieser No Homo. Ja, genau. Also ist ja etwas, was gar, also zum Beispiel, ich bin großer Fußballfan.
Da gibt es auch noch keinen, die
genau, ich kenne genau einen Ex-Fußballer-Profi, der sich geoutet hat. Ansonsten müsste es, glaube ich, statistisch zumindest einen homosexuellen Fußballer pro Team geben. Aber die gibt es nicht.
Ja, ja.
Oder die müssen sich auch verstecken oder wollen nicht damit an die Öffentlichkeit. Warum ist das für Männer so schwierig oder für viele Männer so schwierig, sich auch irgendwie vielleicht zu öffnen und zu schauen, vielleicht bin ich bisexuell, ohne dass ich gleich mich Angst davor haben muss.
Ich meine, es ist auf jeden Fall schon lange der Fall, dass Homosexualität verbunden ist mit eigentlich so die Idee, dass der Mann dann weiblicher ist, weil Frauen mögen Männer und was alles, was weiblich ist, ist schlecht. Und das ist, glaube ich, so eigentlich die Grundlage für vieles. Und das ist ja auch bei Aktivitäten, also auch wie Sachen genannt werden, ich lache mich immer tot. Weil wenn Frauen zum Beispiel Sachen zu Hause machen und dann ist es aber keine echte Arbeit, das ist so Crafting. Das ist so unsere Hobbys. Bei Männern ist es so Holzarbeit. Aber Frauen machen genau dasselbe und es ist ein Craft, ein Hobby. Und es ist genauso intensiv, genauso viel physische Arbeit, genauso viel, was man lernen muss. Und dennoch ist es bei Männern ganz anders einfach präsentiert. Und es wird anders drüber gesprochen. Und das sieht man, glaube ich, auch bei Sexualität, ist, dass bei Männern ist immer noch diese Idee, dass halt Männer, die mit Männern zusammen sind, es eher negativ ist. Und dementsprechend soll man das nicht wollen und soll man das auch nicht sein. Und was ich auch faszinierend finde im Moment ist, klar, könnte man sagen, es gab natürlich auch die Griechen oder es gab halt diese Idee, dass eigentlich ist die höchste Form der Sexualität, wenn ein Mann mit einem Mann zusammen ist, weil Männer sind ja besser als Frauen und dementsprechend, wenn zwei Männer zusammenkommen, ist das das Allerbeste. Okay, aber eigentlich gibt's das schon länger nicht als Idee. Aber bei Frauen, das, wie gesagt, ich glaube einfach, das ist so ein riesen blinder Fleck eigentlich. Das zählte nicht, weil zum einen hatten bis vor 50 Jahren war so ein bisschen gefühlt, Frauen haben keine Sexualität. Ich meine, vor 10 Jahren gab es ein Forschungspaper und der Titel von diesem Forschungspaper war Frauen, weibliche Sexualität, haben sie eine? Fragezeichen. Und das, wenn so ein Paper noch erscheinen kann. Ich meine, es gab auch, ich schreibe ja drüber, ich habe auch ein Paper vor 5 Jahren. Das ging um männliche Bisexualität. Gibt's die wirklich? Und das sind so, das kommt jetzt noch raus. Und ich glaube, da sieht man, wie primitiv unsere Gedanken sind, ganz oft, was Sexualität angeht. Aber die einfache Antwort ist, bis sich mehr Leute outen und ehrlich miteinander sprechen, Männer, untereinander ehrlich miteinander sprechen über, wie sie ihr Leben leben und wen sie attraktiv finden. Und man muss ja nicht drüber sprechen, mit wem man Sex hat. Aber einfach auch so Lifestyle-Faktoren und romantische Beziehungen. Sobald ihr untereinander mehr drüber spricht, glaube ich, dann ändert sich das. Aber bis ihr das macht, können wir von außen nicht so viel tun als Frauen. Wir sprechen darüber inzwischen. Mhm. Also wir sprechen auch schon länger. Also das nennt man ja dann so Lästern oder Gossip. Das ist ja auch bei Frauen. Bei Männern Information Exchange. Intel.
Ja.
Aber wir sprechen eher über so Beziehungen. Und ich glaube, da passt das dann auch rein. Aber auch da gibt es natürlich immer noch in manchen Kontexten große Tabus. Und das hängt dann auch mit Religion zusammen, mit Urkunftsländern, mit anderen Sachen. Das ist auch nicht immer der Fall, dass alle Frauen total cool sind mit Bifrauen. Ich hatte auch schon biphobische Erlebnisse, wo dann jemand sofort gesagt hat, nee, aber du komm nicht zu nah. Und das hat man ja auch unter Männern dann, wenn jemand sagt, der ist bi, ja, du willst aber nicht mit mir Sex haben, als würde jeder Bi-Mensch mit jedem Menschen Sex haben wollen, was natürlich totaler Blödsinn ist.
Ja.
Aber ich glaube, es braucht einfach ein Coming Out. Also und genau so, wie du gesagt hast, im Fußball zum Beispiel, das sind so die richtig ausschlaggebenden Bereiche, so diese richtig hypermaskulinen Bereiche. Wenn sich da was tut, dann tut sich überall was.
Ich nehme es mit, ich gehe heute am Abend in den Pub, österreichisches Länderspiel schauen, vielleicht ein bisschen.
ganz kleine B-Flagge.
Ja. Ich würde noch gern drüber reden, du hast schon gesagt, so jüngere Generationen identifizieren sich mehr als bi.
Viele.
Ja, mich würde interessieren, so ist das etwas so, man spricht einfach offener darüber, man traut sich's mehr oder es ist überhaupt jetzt, man erlaubt sich's zu sein oder zu denken oder zu probieren. Also ich lese den Newsletter von Paul Bloom, toller Psychologe von der University of Toronto. Und der hat vor ein paar Monaten mal darüber geschrieben, dass sexuelle Präferenzen über die Zeit eigentlich relativ stabil sind. Und also ist das etwas, was es quasi hat immer gegeben und jetzt traut man sich so zu identifizieren oder das auch auszuleben und deshalb wird es mehr? Oder gibt es wirklich mehr Menschen, die sich bi verhalten?
Ich glaube, es gibt so viel mehr Menschen, die sich jetzt bi verhalten und die sich so identifizieren und die so über sich selbst denken. Ich glaube, in jeder Form gibt es mehr bisexuelle Menschen, als es in der Geschichte mindestens, die ich kenne, es gab noch nie so viele Menschen. Und der Grund dafür ist nicht, weil die Tendenz nicht da war. Natürlich war die Tendenz immer schon da, dass Menschen bisexuell sich verhalten haben und konnten. Mhm. Aber die meisten haben es nicht getan, weil man das gar nicht als Option sah. Und das ist ja der große Unterschied jetzt. Also zum einen haben wir die Apps. Also man kann sich finden. Das konnte man ja einfach gar nicht. Wo immer noch jetzt, also in London gibt es einen lesbischen Club, einen in London, 12 Millionen Menschen, einen Club für Frauen. Es gibt ganz viele schwule Bars, aber es gibt einen für Frauen und es gibt eine Tapas-Bar. Das ist alles für Frauen. Das heißt, wenn man
also eine Tapas-Bar für lesbische.
Kreiert für lesbische Frauen. Und das war's. Also auch da, wenn man so denkt, wie viele Spaces es gibt für Männer und Grindr und diese ganzen Apps. Die sind ja wahnsinnig stabil und wahnsinnig gut besetzt. Und klar gibt es auch manchmal mehr oder weniger von denen, aber es gibt immer mehrere. Und dementsprechend könnte man auch sagen, ich meine, da sind definitiv auch Menschen, Männer, die sich als hetero bezeichnen, aber definitiv nicht heteros sind, würde ich zumindest sagen, also von ihrem Verhalten, die dann nach Hause gehen zu ihrer Familie. Und mit den Apps ist halt der Unterschied, dass vor allem Frauen, und ich glaube, die Idee, dass jetzt mehr Frauen vor allem bi sind, wie hätten wir uns denn vorhin getroffen? Wo hätte man sich denn gefunden? Im Nähkreis? Ja, vielleicht. Im Lesekreis vielleicht auch. Aber das sind immer noch kleine Gruppen und man muss ja meistens aus der engen Gruppe raus. Weil da kann man halt experimenteller sein, da wird man nicht so bewertet von anderen. Und das haben wir jetzt. Und diese Möglichkeiten gab es halt noch nie. Und ich glaube, weil ich jetzt auf allen Mainstream-Apps kann ich einstellen, ich mag Frauen und Männer und nicht-binärische Menschen. Und die kommen dann in meinen Feed. Ich sehe sie, wir finden uns, wir können uns treffen. Und das ist eine Revolution. Mhm. Und ich glaube, das haben vor allem die jüngeren Generationen von Anfang an. Und zusätzlich haben sie die ganzen Online-Spaces und die Online-Gespräche und Repräsentation in den Medien und.
Mhm.
Und ich glaube, wir brauchen schon diese sexuelle Vorstellungskraft und diese romantische Vorstellungskraft, dass wir überhaupt uns erlauben zu identifizieren, wenn wir uns verlieben in jemanden. Weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich auch vielleicht verlieben in jemanden und das sofort sagen, nein, das ist aber keine Liebe, weil das ist ja ein Mensch, das dasselbe Geschlecht hat wie ich. Und man muss also bereit auch sein, das so zu empfinden, wie es ist und nicht einfach zu sagen, nee, das stimmt nicht, das kann nicht sein.
Mhm. Was ein furchtbarer Gedanke ist, dass man sich verliebt und sich denkt, aber nein, das...
Ich finde das sehr traurig.
Mhm.
Ich finde das traurig, aber ich finde es auch sehr schwer, mich zu verlieben. Und ich habe mich verliebt, aber ich finde es schwer. Und dementsprechend, wenn so die paar Menschen, die man dann in einem Leben trifft, wo man wirklich...
Mhm.
Ne? Und ich glaube, das tun viele, weil sie einfach das nicht als Option sehen für sich.
Mhm. Ja. Etwas, was mir sehr hängen geblieben ist in deinem Buch, ist so eine Studie, von der du schreibst, wo es so um Bewerbungsschreiben ging und wo dann, glaube ich, getestet wurde, so also drei verschiedene Motivationsschreiben. Einmal ich als homosexueller Mann, ich als Mann oder was heterosexueller Mann, ich bin mir nicht sicher, und ich als bisexueller Mann. Und da konnte man eher erwarten, die homosexuellen Männer schon mal ein bisschen diskriminiert, haben weniger Antworten bekommen und die bisexuellen Männer noch weniger. Und das fand ich so spannend, und du schreibst dann eigentlich, kommt es bei vielen Menschen an, wenn man sagt, ich bin ein bisexueller Mann, denken sie, warum sagst du mir das? Das ist so, als würdest du mir sagen, ich mag gerne einen Dreier haben. So, ja, eh gut, aber musst du mir jetzt nicht erzählen, weil wir es wenig anerkennen oder viele von uns wenig anerkennen. Schließ mich selber mit ein. Also dein Buch hat mir da sehr geholfen. Dass es eigentlich eine Identität ist, also dass man sich so identifiziert, so, das bin ich, das ist ein Teil von mir. So irgendwie ganz viel, also viele Jahrzehnte an Kampf von Lesben und Schwulen, dass sie anerkannt werden. Also wir sind auch da übrigens. Wir würden gerne auch so leben können wie alle anderen Menschen. Und bei Bisexualität wird es noch so wenig als Identität anerkannt.
Richtig. Und in der Studie war auch der Startgehalt. Also da war halt auch eine Frage dann, zum einen würdest du diesen Menschen einstellen und zum anderen würdest du, was ist das Anfangsgehalt, das du anbieten würdest? Und das war am niedrigsten für bisexuelle Menschen. Und die richtige Frage ist, warum? Weil homosexuelle Menschen identifizieren ja auch eher ihre Sexualität und heterosexuelle Menschen ja eigentlich auch. Ohne dass wir so drüber nachdenken, nur weil es die Norm ist. Und warum ist es dann plötzlich relevant oder negativ, weil jemand bi ist? Und die Wahrnehmung ist immer noch, was hat das mit dem Arbeitsplatz zu tun? Und das muss sich halt ändern, weil es ist eine Identität und es geht einfach darum, auch offen zu sein. Und wenn ich zum Beispiel über eine Freundin oder eine Partnerin und einen Partner spreche, gleichzeitig oder separat, dann will ich nicht Menschen, dass die, und vielleicht ist mir das wichtig, dass mein Arbeitgeber dafür auch okay ist, dazu, dass es nicht negativ empfindet. Und bei homosexuellen Menschen haben wir inzwischen einigermaßen viel gewonnen. Also wenn jemand sagt, ich bin schwul oder sagt das so nebenbei, ist es so okay. Ich meine, auch da natürlich nicht in allen Kontexten, aber durchschnittlich inzwischen ist es nicht so, als würde jemand sagen, ich will einen Dreier haben. Aber vor 20 Jahren war das genauso. Da war es auch so, warum erzählst du mir, was du im Bett machst? Kommen wir nicht mit sowas. Und genau die Reaktion haben wir jetzt halt immer noch. Und ich glaube schon, dass wir sind so 20 Jahre zurück, was das Gespräch über Bisexualität angeht, im Vergleich zur Homosexualität. Mein Buch, Bi, war das erste Buch im großen Kontext über Bisexualität, was nicht nur autobiografisch war. Das allererste Buch. Und das ist in krass. 2022 erschienen. Da waren wir schon durchaus im Gespräch, könnte man sagen, über Sexualität und queere Identitäten. Ich war bei so vielen Menschen, bei so vielen queeren Podcasts und Nachrichtendiensten und ich habe sie immer gefragt, hattest du hier schon mal einen bisexuellen Menschen? Und die meisten haben Nein gesagt. Den meisten ist es gar nicht aufgefallen. Und das ist genau der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Weil man muss manchmal auch die Sichtbarkeit so ein bisschen erzwingen und sagen, Leute, das muss mit rein. Wir sind auch da und es ist auch wichtig und wir haben auch unsere eigenen negativen Erfahrungen, die auch zählen und die ich gerne verhindern möchte.
Und du beschreibst es auch so, dass man, dass bisexuelle Menschen teilweise doppelt diskriminiert werden, irgendwie so von den Heteros, ihr gehört nicht zu uns, das ist komisch, und auch teilweise von der queeren Szene, wo man nicht so den Platz hatte in manchen Gruppen und also quasi bist keine echte Lesbe, kannst wieder gehen. Und das beschreibst du im Buch auch so eine Anekdote aus einer Bar in London, in einer lesbischen Bar, wo du ein Date hattest, das scheinbar gut lief, wo du geschmust hast. Und dann wurdest du angequatscht von einer anderen Besucherin, die so gemeint hat, so quasi, kauf ich dir nicht ab.
Ja. Und das war auch so ein komisches Statement. So, glaube ich euch nicht. Kaufe ich euch nicht ab. Also so, hä? Zum einen, wer hat dich gefragt? Und zum anderen, was meinst du, kaufst du uns? Wir sind zwei Frauen in einer lesbischen Bar auf einem Date. was muss ich hier verkaufen? Das ist doch eigentlich offensichtlich. Und da hat sie gesagt, nee, das war halt so von außen. Und sie und ihre Freundinnen saßen da und haben uns einfach schlecht angeguckt, als wären wir da irgendwie Touristen, die diesen Space besuchen, der nicht für uns ist. Und ich beschreibe ja dann auch den süßen Moment, wo es war dann auch ein schwuler Mann in der Bar und er hat dann von hinten, von dem Tisch dahinter noch, hat er dann geschrien, ich finde euch hot. er hat so dagegen gekämpft, könnte man sagen. Ja. Und es war so eine weirde Experience. Und es war dann auch weird, weil dann sind wir rausgegangen. Und der Grund, warum sie uns das nicht abgekauft haben, ist wahrscheinlich, weil wir beide von der Arbeit kamen. Und wir sahen also beide ziemlich professionell aus. Und ich meine, wir sind mitten in London. Es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man nach der Arbeit an einem Arbeitstag vielleicht auch angezogen ist wie auf einer Arbeit. Mhm. Dennoch ist es natürlich nicht so der queere Style. Der queere Style ist ja so anti-corporate eigentlich. Also alles ein bisschen loser, alles ein bisschen nicht ganz so. Also Anzug ist jetzt nicht queer, könnte man sagen. Mhm. Aber wir sind dann rausgegangen aus der Bar danach. Und ich meine, sie war meine Freundin. Also wir waren monatelang zusammen. Und wir sind dann mit dem Bus nach Hause gegangen. Wir haben gewartet auf den Bus. Und da hatten wir dann gleich am selben Tag die Hetero-Version. Und das war eine Gruppe von jungen Männern, die uns haben gesehen, dass wir Händchen halten. Und sie haben dann plötzlich Kommentare abgegeben und sind dann mit eingestiegen in den Bus. Und dann hatten wir Angst, weil die haben nicht aufgehört. Hatten wir Angst, dass sie uns nach Hause verfolgen. Weil die sind dann auch ausgestiegen, wo wir ausgestiegen sind. Und dann mussten wir, wie so viele Frauen leider kennen, in so einen Tante-Emma-Laden, einfach mal um das auszusetzen, damit die weggehen. Und da hat man so am selben Tag so die Version. Also die lesbische Version in dem Moment war, ihr seid nicht wie wir, obwohl meine Freundin ist lesbisch oder war lesbisch. Und dementsprechend, aber das war ganz klar, hier gehört ihr nicht hin. Und dann auf der anderen Seite diese Hypersexualisierung. Diese, hey, es ist für uns, ihr macht eine Performance hier. Das ist so dieses sexualisierte Pornografische sofort. Auch da, wir waren im Anzug. Auch wenn wir in ganz kurzen Kleidern wären, wäre das nicht okay gewesen. Aber es war jetzt eigentlich, die Situation war überhaupt nicht so. Aber so eine Gruppe Männer kann natürlich auch sehr bedrohlich wirken. Und das hat man immer wieder als bisexuelle Frau. Und das sieht man ja auch leider in den Statistiken, was Vergewaltigung angeht. Dass bisexuelle Frauen viel höhere Vergewaltigungsnummern haben als heterosexuelle Frauen, weil halt diese Annahme ist, dass Bi-Frauen jeden mögen und für jeden eine Möglichkeit darstellen. Also jeder könnte auch mit ihnen dann Sex haben. Ja. Und das ist auch ein Grund, warum dieses Buch oder solche Bücher und diese Gespräche wichtig sind, weil wir müssen das normalisieren, damit es nicht in diesem Sexualisierten bleibt.
Mhm. Das hat mich besonders erschüttert, die Statistiken, die du zitierst zu sexueller Gewalt, zu Vergewaltigung, zu Belästigung, aber auch zu mentaler Gesundheit. Also wenn sich jetzt vielleicht manche fragen, warum reden die über Sexualität so, das macht sich jeder selber aus, muss man jetzt gar nicht viel drüber reden. Also da zeigen halt die Fakten, dass das so, wie wir drüber denken oder wie viele von uns drüber denken, mir inklusive, habe ich mir nicht ausgesucht, bin ja in einem gewissen Milieu aufgewachsen, in einer gewissen Welt, ich habe gewisse Filme geschaut, etc. Und man übernimmt halt einfach vieles subtil, aber die Welt, in der wir leben, macht es halt für sehr viele Menschen, die nicht der Norm entsprechen, noch sehr, sehr schwer und furchtbar, das Leben. Und das müsste nicht so sein.
Genau, das muss nicht so sein. Mhm. Und bei bisexuellen Menschen wissen wir von Studien, dass sie mehr Depressionen haben, dass sie mehr Angstzustände haben, dass sie mehr sich selbst wehtun als andere queere Menschen, auch im Vergleich zu homosexuellen Menschen. Das ist bei Bi-Frauen und bei Bi-Männern der Fall und bei nicht-binären Menschen. Da gibt es weniger Forschung zu nicht-binären Menschen, aber immer noch ein bisschen. Und der Grund dafür, man könnte dann sagen, oh ja, also Fritz Klein hat ja auch schon gedacht, ja, irgendwas mit Mental Health und Bisexualität, dass da vielleicht sind bisexuelle Menschen einfach ungesunder mental als andere Menschen. Und das ist natürlich so, also so Augenrollen aus der Psychologie, weil man kann sich aber auch sehr gut vorstellen, dass Menschen, die bi sind, halt, wir wissen, sie sind weniger Teil von Communities. Es gibt oft keine Communities. Mit wem kann man überhaupt drüber sprechen? Es gibt die Doppeldiskriminierung. Es gibt diese Hypersexualisierung. Es gibt diese Vergewaltigungsstatistiken. Wenn man das alles zusammensetzt, denkt man, ach, das ist doch bestimmt der Grund. Und das sind alles Sachen, die wir ändern können. Weil sobald man sagt, hey, hier gibt es einen Platz für euch, für uns, und wir kommen zusammen, und dann, das macht wahnsinnig viel aus. Wo man einfach auch, also ich war zum Beispiel bei meinem ersten Bi-Pride-Event. Das ist so wie Pride, also so, wie nennt man den Pride in Österreich?
Ja, Regenbogenparade oder Pride, genau.
Genau, ja. Das ist so eine Regenbogenparade, aber halt nur der Teil des Regenbogens für uns, die Bi-Pride. Und das ist so ein Event in London jedes Jahr und das ist halt nur für bisexuelle Menschen. Und was so schön ist an dem Event, ist, dass für viele Menschen ist es das allererste Mal, dass sie irgendwo sind, wo die Annahme ist, dass man bi ist und nicht, dass man straight ist oder dass man schwul ist. Man muss sich nicht erklären. Alle fangen da an. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die natürlich heterosexuelle Menschen oder auch viele homosexuelle Menschen ständig haben, dass man sich nicht erklären muss. Man ist einfach und man ist so wie alle anderen. Und bei Bi-Menschen ist das halt nicht der Fall. Das haben ganz viele Minderheiten. Ich habe mit ganz vielen Menschen von unterschiedlichen Minderheiten gesprochen und die haben gesagt, das ähnelt auch anderen natürlich. Also einfach, wenn man so sagt, endlich haben wir uns gefunden. Und das ist ganz toll und man fühlt sich psychologisch sofort besser. Und ich glaube, deshalb habe ich auch eine Forschungsgruppe gegründet, als ich das Buch geschrieben habe, die Bisexual Research Group. Die gibt es auch immer noch. Und es gibt auch da jetzt jedes Jahr eine internationale Konferenz für die Menschen, die forschen in dem Bereich der Bisexualität, weil sie sich auch untereinander nicht gefunden hatten bis dahin. Mhm. Also diese Communities zu bauen, ist wichtig für unsere Gesundheit, für unsere Zukunft und für die Möglichkeiten, die wir offen lassen, für wie wir unsere Gesellschaft bauen und wie wir sie möchten.
Mhm. Und wenn man sich damit beschäftigt, und offen damit umgeht, weil ich habe jetzt so gesagt, okay, das ist ein Problem, es gibt sehr viele Probleme mit mentaler Gesundheit, mit sexueller Gewalt und Co. Aber man macht es ja nicht nur, also nicht nur würde schon reichen, für die Menschen, die es betrifft, negativ, sondern du beschreibst in dem Buch auch ganz interessant so, was für, also wenn man selber über diese Dinge nachdenkt, dass man, also wenn man ein bisschen ausbricht aus dieser Norm und sich mal erlaubt zu schauen, okay, was mag ich eigentlich alles wirklich, dass damit auch eine große Freiheit einhergeht. Das ist vielleicht nicht mehr so unkompliziert, wenn man jetzt irgendwie alles so macht, wie es vorgeschrieben ist, da muss man nicht nachdenken. Ist aber auch ein fades Leben. Und also und dass damit auch eine große Freiheit einhergeht, wenn man einfach, okay, jetzt habe ich meine Sexualität hinterfragt, so was könnte ich eigentlich noch alles so machen, wie ich möchte, ohne jemanden zu fragen.
Genau, und da gibt es auch Forschung zu bisexuellen Menschen. Also zum einen gibt es natürlich viel Forschung immer gefördert zu negativen Sachen. Also insgesamt in Psychologie ist eher das Negative erforscht als das Positive. Auch die sogenannte positive Psychologie, also glücklich sein, ist im Vergleich zu Depression untererforscht, weil wir natürlich uns konzentrieren wollen auf die negativen Sachen, weil wir Menschen helfen möchten. Aber bei bisexuellen Menschen gab es auch eine Studie, die gefragt hat, was findest du am besten an der Bisexualität? Und da kam vor allem das Wort Freiheit ich empfinde eine Freiheit, dass ich halt, ich kann halt lieben, ohne dass ich eingeschränkt bin, was das Gender angeht. Ich habe auch andere Sachen hinterfragt und da kommen wir zu, was du gerade gesagt hast. Zum Beispiel Beziehungsstrukturen. Ich empfinde eine Freiheit in dem, wie ich eine Beziehung aufbaue. Und ich habe ja auch ein ganzes Kapitel in dem Buch, wo ich beschreibe unterschiedliche Beziehungsaufbau. Möglichkeiten. Und dass bisexuelle Menschen mehr als Menschen, die sich anders identifizieren, vor allem auch das heißt polyamorös sind, also dass sie sagen, sie können sich in mehrere Menschen verlieben oder halt Beziehungsstrukturen haben, die nicht einfach Mann, Frau sind. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was vielen gut tun würde. Und ich glaube, der Grund, dass Bisexuelle das haben, ist nicht, weil wir in mehrere Geschlechter uns verlieben können, sondern weil uns jedes Mal, wenn wir sagen, hi, ich bin Julia und irgendwann in irgendeinem Gespräch dann auftaucht und ich bin bi, aus irgendeinem Grund, dann kommen ja ganz viele Fragen. Und ich glaube, wenn man ein Leben lang ganz viele Fragen gestellt bekommt über alles Mögliche, was Beziehungen angeht, was reicht denn ein Mensch für dich? Kannst du dich denn nie entscheiden? Was ist, wenn du dich in eine Frau verliebst? Reicht das für dich? Was ist mit Kinderkriegen? Man hat ja ständig diese ganzen Fragen. Und wenn man auch kritisch tatsächlich diese Fragen beantwortet irgendwann, tut man ja irgendwann meistens, dann hinterfragt man vielleicht auch, ach ja, stimmt, ich könnte ja vielleicht auch anders eine Beziehung strukturieren. Und ich glaube, es kommt eher daher, weil bisexuellen Menschen wird das eh schon unterstellt und irgendwann denken wir, ach ja, eigentlich könnte so eine offene Beziehung hört sich doch eigentlich auch ganz gut an. Und wenn wir die Statistiken anschauen von Menschen in Beziehungen, die zum Beispiel fremdgehen, ich meine, Monogamie ist hauptsächlich ein Mythos, würde ich sagen. Mhm. Und klar gibt es da, ja, was heißt das, in welchem Kontext, bla bla bla. Aber die meisten Menschen, die in langjährigen Beziehungen waren oder sind, entweder sind in der Vergangenheit fremdgegangen in dieser Beziehung oder sind in der jetzigen Beziehung fremdgegangen. Mhm. Das ist für mich nicht Monogamie. Monogamie ist, wenn man mit einem Menschen zusammen ist und nicht mit mehreren, auch wenn es nur für eine Nacht ist. Und ich glaube, anstatt zu sagen, ach, wir sind alle Hedonisten, wir sind alle, ne, wir sind alle unethisch, da habe ich auch Fragen zu mit Lügen und Beziehungen, finde ich auch nicht so gut. Mhm. Aber die andere Frage ist, vielleicht haben wir eine Beziehungsstruktur als die Norm kreiert, die aber nicht den meisten Menschen ausreichend ist. Mhm. Und vielleicht sollten wir das hinterfragen, statt zu sagen, weiterhin, ihr müsst monogam sein.
Ja, gibt es ganz viele Erklär mir die Welt-Folgen, die ich alle verlinken werde, zu Polyamorie, offene Beziehungen, Freundschaft Plus und Co. Mich würde noch interessieren, wie blickst du denn darauf, was wäre denn eine ideale Welt? Ist das eine, also wir haben am Anfang drüber geredet, Heterosexualität, das Konzept wurde erst im 19. Jahrhundert erfunden. Vorher hat man sich nicht so sehr damit identifiziert mit seiner Sexualität. Wenn man jetzt den Bonobos zuschaut, den Menschenaffen, die nennen wir mal kreuz und quer alles miteinander machen und nicht viel drüber nachdenken, sie machen einfach, was sie Lust haben. Ist das so eine ideale Welt, wo wir jetzt vielleicht jetzt versuchen müssen, so den sexuellen Minderheiten ihren Raum zu geben und ihre Identifikation? Und wenn quasi mal alle akzeptiert sind, dann denkt man gar nicht mehr so viel drüber nach und dann ist auch ein bisschen wurscht. Oder was?
Oh, das ist immer so eine Science-Fiction-Frage eigentlich, weil es gibt vor allem von Frauen geschrieben, vor allem von queeren Frauen geschriebene Science-Fiction-Bücher, die genauso sind, die halt so diese Welten aufstellen, wo entweder Gender nicht mehr relevant ist oder wo sich halt Menschen verlieben in den Menschen und es ist einfach kein Thema, wie Familien dann aufgebaut sind. Und das ist auch so ein bisschen, machen sich auch viele Bi-Forschende, vor allem in der Literatur, lustig drüber, dass so Bisexualität lebt in der Zukunft. So, es ist so, irgendwann mal. Und nicht im Jetzt. Und das ist auch ein Problem. Das ist so dieses Ideal, das wir nicht erreichen können vielleicht auch. Aber ich glaube, für mich zumindest, also so jetzt, ist das Wichtigste, dass wir einfach das destigmatisieren, also dass wir sagen, Bisexualität ist zu einer Identität, so wie Homosexualität oder Heterosexualität ist ja keine Identität, weil es die Norm ist. Mhm. Aber es ist ja schon eine Identität, auch wenn wir nicht so drüber nachdenken. Und es ist halt nicht, hat nichts oder hat nicht damit zu tun, dass Menschen dir erzählen wollen, was sie im Bett machen, sondern sie wollen dir erzählen, ich will, dass du meine Rechte einsiehst und dass du mich als vollen Menschen siehst. Mhm. Und manchmal ist es auch sehr nützlich, wenn ich zum Beispiel date. Und ich will zum einen erklären, meine eigene Geschichte, aber vielleicht will ich auch sagen, ich date Frauen und Männer und ich möchte einen Partner oder eine Partnerin, mit der ich das teilen kann oder die, mit der das mindestens okay ist. Weil sonst verstecke ich ja auch einen Teil von mir. Wenn ich so tue, als wäre ich nur eins, ist das ja auch gelogen, könnte man sagen. Und ich möchte eine Welt, wo Menschen offen umgehen können mit den romantischen und sexuellen Anziehungen, die sie haben und dass sie natürlich respektvoll, aber auch mit Menschenrechten weiterhin ein volles Leben leben können.
Was können die Menschen, die uns jetzt zuhören, beitragen?
Ach, das Beste, was man machen kann, wenn es sicher ist, wenn man es kann, ist, und wenn man bi ist, ist sich zu outen. Und ich will kein Zwingen natürlich, aber ich weiß, dass für mich, ich habe mich so in Stufen geoutet, weil ich war immer bi und das wussten meine Freunde. Und dann habe ich mich so mit 30, habe ich mich öffentlich geoutet und ich hatte Angst, weil so als Frau in der Öffentlichkeit wird man eh schon hypersexualisiert und es kamen eh schon doofe Kommentare. Und ich dachte, ja, aber ich finde es auch so ja, es passte nicht, dass ich dann nicht offen war mit dem, weil ich auch über queere Themen reden wollte und das war mir wichtig. Und ich habe auch dann irgendwann gedacht, so als 17-Jährige hätte ich so gerne jemanden wie mich gesehen als öffentliche bisexuelle Frau. Und dann habe ich das halt gemacht und so voll so vorbereitet aufs Schlimmste. Und was dann aber wirklich passiert ist, ist, ich habe so viele Leute kennengelernt, die in meinem Umkreis auch bi sind. Ich habe Menschen professionell kennengelernt, die bi sind. Ich habe dieses Buch schreiben können. Und das ist überdurchschnittlich die Erfahrung, die ich von Freunden höre. Sie haben sich geoutet. Vielleicht gab es so ein paar Wochen, wo es ein bisschen mehr Fragen gab wieder von Freunden und Familie. Manchmal auch gar nicht. Also ich habe auch Freunde, die gesagt haben, ich habe meinen Eltern erzählt, ich bin bi. Oder ich habe meinen Kindern erzählt. Das ist ja auch die andere Richtung. Ich bin bi. Und dann kam sofort zurück, ja, ich auch. lasst euch überraschen. Und das ist so schön, wenn man sich dann findet. Das ist so richtig, da fällt so ein richtig, so ein bisschen, so wir tragen alle diese Rüstung. Und die fällt so ein bisschen ab dann. So, jetzt können wir auch einfach gechillt damit umgehen. Und man muss ja nicht die ganze Zeit drüber sprechen, aber dass man es so einmal anspricht. Mhm. Und dafür gibt es zum Beispiel den Bi-Visibility Day im September, wenn ihr das machen wollt, wo alle anderen das auch machen. Das ist, glaube ich, der 21. September. Ist das richtig? 27. September? und auf jeden Fall im September. Und da kann man es machen. Oder man kann zum Beispiel bei Pride sagen, ich gehe jetzt mit einer Bi-Flagge oder ich gehe mit Freunden. Und sag, hey, übrigens, ich bin bi, kommt ihr mit? Man muss es ja nicht so ein großes Ding draus machen. Mhm. Aber das Beste, was ihr machen könnt, ist euch outen. Weil je mehr Menschen um euch herum sehen, so sehen Bi-Menschen aus und ich liebe Bi-Menschen, je schwerer ist es, unsere Rechte zu entziehen und je schwerer ist es, uns zu hypersexualisieren.
Mhm. Julia, 3 Büchertipps am Ende für meine HörerInnen.
Oh, ich lese wahnsinnig gerne. Ich lese im Moment, was ist die deutsche Übersetzung? Nietzsche, And Thus Spoke Zarathustra. Mhm. Und so sprach Zarathustra wahrscheinlich auf Deutsch. Das ist ein interessantes und schwieriges Buch, wo es eigentlich darum geht, dass Gott tot ist und dass wir alle unser eigenes Glück finden müssen als Menschen. Also ich bin sehr gerade in der existenziellen Philosophie unterwegs, war ich auch schon vorher, aber ich lese gerade die Klassiker wieder. Mhm. Ein anderes Buch, ich überlege gerade die Namen, mir entfallen immer die Namen. Fundamentally gibt es bald als Übersetzung. Das ist von einer Autorin, die selbst gearbeitet hat mit ISIS-Brides, also Deradikalisierungsprogrammen. Und gibt es bald auf Deutsch, wie gesagt, gibt es jetzt schon auf Englisch, Fundamentally. Und es ist ein satirisches Buch über die Deradikalisierung von Menschen, die mit der IS, Frauen vor allem, die mit der IS zusammen waren. Und das ist wahnsinnig lustig und wahnsinnig gesellschaftlich wichtig. Und die Protagonistin ist auch bi. Also sie ist als Bi-Protagonistin geschrieben, was auch radikal ist, weil es geht um eine Figur, die in dem Buch ehemalig muslimisch aufgewachsen ist. Und die Autorin selbst ist auch muslimisch aufgewachsen. Und als drittes Buch, ich habe so viele. Exit West ist immer ganz toll. Exit West ist Magical Realism, also magischer Realismus, sagen wir das auf Deutsch. Es ist ein paar Jahre alt, das Buch. Und da geht es um Türen, die magisch woanders hinführen. Also es ist ein Konfliktgebiet und man geht durch eine Tür, man weiß aber nicht, wo man rauskommt.
Aha.
Und das ist spannend geschrieben und einfach so die Idee, ich fliehe jetzt und weiß aber nicht, wo ich ankomme. Und dann gibt es aber noch mehr Türen, aber da weiß ich auch nicht dann, wo es hingeht. Und es könnte besser werden, es könnte schlechter werden als jetzt.
Mhm.
Und das ist auch sehr schön geschrieben.
Was ist dein liebstes Medium, um dich über die Welt zu informieren?
Mein liebstes Medium ist, schäme ich mich vielleicht, tatsächlich Instagram wahrscheinlich für News, weil ich lese ungern viele News. Ich habe auch manche Wörter gefiltert. Ich habe inzwischen alles, was Trump angeht, gefiltert. Weil sonst ist mein Feed ist so US-schwer, dass ich nichts mehr höre über den Rest der Welt. Und das, man hört eh über Trump. Der, auch wenn man alles gefiltert hat, ist er trotzdem drin. Und ich glaube, dass auch Blue Sky zum Beispiel, da sind die ganzen Wissenschaftler, das ist so die X-Alternative für Wissenschaftler vor allem. Und da höre ich auch ganz viel direkt von den Forschenden und Politikerinnen selber. Und da finde ich das auch gut. Aber auf Instagram, also BBC und Guardian haben auf Instagram auch eine Plattform. Und das mag ich auch ganz gerne.
Mhm.
Es gibt auch so ein paar Comedians, die sich lustig machen über die täglichen News. Mag ich auch ganz gerne.
Mhm. Liebe Julia, danke für deine Zeit.
Danke.
Ich habe im Gespräch mit Julia und durch ihr Buch so viel Neues gelernt wie schon lange nicht mehr. Meine Notizen mache ich mir immer in mein Notizbuch von Paper Republic. Paper Republic ist ja Partner von Erklär mir die Welt, das offizielle Notizbuch zum Podcast. Und ein cooles Feature sind zum Beispiel die hochwertigen Lederhüllen, die man ein Leben lang nutzen kann. Was nehme ich mir also mit? Erstens, Bi ist die größte sexuelle Minderheit. Julia hat davon erzählt, dass sie sich aber oft weder von der Hetero-Mehrheitsgesellschaft noch von der LGBTIQ-Community gesehen fühlt. Wenn ein Mann mit einem anderen Mann schmust, ist er dann automatisch gleich schwul. Dass er Bi sein könnte, haben wir manchmal gar nicht im Kopf. Das ändert sich langsam, ich ertappe mich aber immer wieder auch selber dabei. Zweitens, Sexualität ist komplexer als viele denken. Das zeigt etwa die Kinsey-Skala. Viele Menschen sind nicht eindeutig hetero oder homosexuell, sondern irgendwo dazwischen. Das Klein-Grid erweitert dann die Kinsey-Skala auf 7 Dimensionen zu Verhalten, Fantasien, mit wem man gerne Zeit verbringt und unterscheidet auch zwischen Vergangenheit und Wünschen für die Zukunft. Drittens, die fehlende Sichtbarkeit hat enorme Konsequenzen. Wer sich nicht im Fernsehen oder auf der Straße sichtbar fühlt, also keine anderen Menschen wie sich selbst sieht, der denkt dann schnell mal, dass mit einem selbst was falsch ist. Bisexuelle Menschen werden diskriminiert, haben hohe Vergewaltigungsraten und leiden häufiger an psychischen Problemen. Darum ist es so wichtig, die bunte Vielfalt der menschlichen Existenz überall sichtbar zu machen.
Hallo, ich bin Katharina. Ich darf für euch heute das Outro sprechen. Seit mehr als 20 Jahren lebe und arbeite ich im schönen Wien. Geboren und aufgewachsen bin ich allerdings im ebenso schönen Kärnten. Wann immer ich von Wien nach Kärnten unterwegs bin, und das kommt doch öfter im Jahr vor, höre ich super gern Erklär mir die Welt. Eine meiner Lieblingsfolgen auf einer dieser Autofahrten, die Episode 354, Erklär mir, was glücklich macht, mit Inga Grossmann. Auch für all jene wertvoll, die ihr Glück schon gefunden haben, ich schwöre. Glücklich bin ich jede Woche über eine neue Folge Erklär mir die Welt. All jene Personen, die das möglich machen, darf ich an dieser Stelle vorstellen. Da wäre mal die wichtige Mitarbeit von Valentina Pfattner und Thomas Peltmann. Die wie immer tadellose Audio- und Videoproduktion von Andreas Fischer von Sissi Grant. Und auch die transparente Vermarktung von Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke auch an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Ohne die gibt's sie nämlich nicht. Und danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Ohne die gibt's sie nämlich schon gar nicht. Hilf auch du mit bei unserer Mission, die Welt jede Woche ein wenig mehr zu verstehen. und unterstütze das Projekt auf erklärmir.at/support. Bis zum nächsten Mal, eure Katharina.